Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 12. September. Wir zeichnen zur Mittagszeit auf. Mein Name ist Christian Selus und ich freue mich, dass heute bei mir sind Ron David Heinen. Hallo Ron.
Hallo Chris.
Und Carsten Kloth. Hallo Carsten.
Na hallo. Schön da zu sein.
Ja, Carsten, wir freuen uns, dass wir den Ron heute dabei haben. Wir zwei beide, wir waren nämlich ja jetzt tatsächlich länger im Urlaub, länger nicht im Podcast. Und der Ron war zwischendurch eine Stütze und er darf auch heute unsere Stütze sein. Falls wir aus der Übung sind, dann kann er uns auf die Sprünge helfen. Aber ich glaube, wir haben ein paar ganz schöne Themen mitgebracht und wir sind hier heute zwei Berliner in der Runde mit mir und Carsten. Ron ist unser Außenposten in NRW. Wir gucken aber heute vor allem auf Berliner Themen und lass uns direkt mal einsteigen. Achse Berlin-NRW passt auch ganz gut. Am Mittwoch dieser Woche hat Friedrich Merz bei der Energiekonferenz der Betriebsräte der großen deutschen Energiekonzerne gesprochen. Wir haben es leider verpasst, weil wir nämlich einen Teamtag in Essen an unserem Hauptstandort hatten. Aber wir haben die Rede von Friedrich Merz im Anschluss dann noch gekriegt. Und ja, da war doch das eine oder andere Brisante mit dabei. Er hat sich zum Energiewende-Monitoring geäußert, auf das wir schon sehr, sehr lange warten. Auch zur Kraftwerksstrategie und zu den Klimazielen, an denen einige Kollegen von CDU und CSU in den letzten Wochen doch durchaus gerüttelt haben. Carsten, lass uns vielleicht mal beim Thema Energiewende-Monitoring einsteigen. Alle warten drauf. Wenig ist bisher bekannt geworden. Wann kommt es denn jetzt wirklich? Außer, dass die Zeitschiene eigentlich immer weiter nach hinten geschoben wurde. Aber Friedrich Merz hat jetzt zumindest mal eine Ankündigung gemacht. Wir müssen wohl nicht mehr so lange warten.
Nein, müssen wir nicht. Also du sagst es richtig, es ist wenig bekannt geworden bislang. Es ist gar nichts bekannt geworden. Der Bericht ist nicht geleakt worden. Das ist für Berlin eher ungewöhnlich, muss man sagen. Normalerweise geht das schnell in der Hauptstadt. Aber hier, das spricht für die Brisanz des Ganzen, ist das bislang nicht passiert. Der Monitoring-Bericht soll nächste Woche kommen. So muss man Merz wohl verstehen. Also er hat gesagt, er sei fertiggestellt und werde nun von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche in der nächsten Woche ausgewertet. Und interessant waren eben auch die Andeutungen, die er gemacht hat, was dabei rauskommen könnte. Und zwar, dass er das Gefühl habe, dass beim erneuerbaren Ausbau etwas weniger gemacht werden könne. Also unter anderem hat er gesagt, wenn wir alles etwas reduzieren können, dann könnte es zumindest auf der Zeitachse im Ausbau etwas langsamer gehen und in der Versorgungssicherheit etwas schneller und verlässlicher. Das klingt alles so ein bisschen in die Richtung, die auch diskutiert und kritisiert wurde, und die Befürchtung, dass die Bundesregierung den Monitoring-Bericht nutzen will, um in der Energiewende etwas auf die Bremse zu treten. Und da kann man sicher sein, das wird viel Diskussion auslösen.
Ja, also ursprünglich war ja mal angedacht, dass der Bericht schon vor dem Sommer kommen sollte. Das war rein zeitlich betrachtet ja gar nicht möglich. Dann hieß es nach den Parlamentsferien, dann so Mitte September. Das könnte also jetzt sein, wenn das tatsächlich in der nächsten Woche klappt, dass zumindest dieses letzte Zeitfenster dann tatsächlich eben noch eingehalten wird. Es gab zwischendurch zwar keine Leaks zu dem Energiewende-Monitoring-Bericht, der laut Leistungsbeschreibung ja Ende August schon fertig sein sollte, aber du sagst, es gab viel Kritik, viel Stimmen dazu, obwohl eben nichts bekannt geworden ist, weil das Ganze ja doch immer wieder aus, vor allem aus Unionskreisen, teilweise eben aber auch von Vertreterinnen und Vertretern aus der Energiebranche derart kommentiert worden ist, dass dieses Energiewende-Monitoring doch durchaus ein Stellhebel sein soll für eine gewisse Entschleunigung des erneuerbaren Ausbaus. Und das ist ja eigentlich das, was Friedrich Merz jetzt auch nochmal bestätigt hatte. Auch Katharina Reiche hatte sich ja vorher schon mal geäußert und gesagt, Ziele müsse sein, Business Case für die Erneuerbaren herunterzubringen. Also er ist eine gewisse Erwartung zumindest der Auftraggeber deutlich, aber wir wissen natürlich noch nicht genau, was der Bericht dann tatsächlich bringt. Die Entschleunigung beim erneuerbaren Ausbau wird ja immer damit begründet, dass es bei der Prognose zur Stromnachfrage bisher Zahlen genannt wurden, die absolut einfach nicht erreicht werden. Da war bis 2030 von bis zu 750 Terawattstunden die Rede. Wir sind momentan da deutlich drunter, rund grob bei 500 Terawattstunden. Also da ist auf jeden Fall eine Lücke. Gleichzeitig haben wir ja im Hintergrund den Boom der Rechenzentren, große Stromnachfrager, die eigentlich auch vor der Tür stehen. Deshalb darf man da gespannt sein, wie die Institute, die hinter dem Energiewende-Monitoring stehen, dann genau bei diesen Zahlen rauskommen. Aber klar ist bisher, dass Friedrich Merz eben auch gesagt hat, naja, ein bisschen weniger Erneuerbare, das hilft dem System. Und da ist ja ganz interessant, dass das eigentlich gerade den Aussagen der Bundesnetzagentur, die kürzlich einen Versorgungssicherheitsbericht vorgelegt hat, widerspricht.
Ja, das finde ich auch total spannend. Das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was die Bundesnetzagentur gesagt hatte. Die hat nämlich gesagt, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Da hieß es ja, wir brauchen bis zu 36 GW Kraftwerkskapazitäten, falls wir nicht wie geplant Erneuerbare weiter ausbauen in dem Tempo. Und das hat Friedrich Merz jetzt komplett umgedreht und gesagt, um Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, müssen wir weniger Erneuerbare ausbauen. Das finde ich schon wirklich sehr spannend. Also das wird nächste Woche mit Sicherheit super spannend, was dann da genau festgestellt wird. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Friedrich Merz sagt, Katharina Reiche wertet gerade den Bericht aus, er aber jetzt schon im Vorfeld sagt, dass man wahrscheinlich ein bisschen weniger erneuerbar machen kann. Also der Zeitstrahl, das wird den Kritikern natürlich so ein bisschen Feuer geben, weil wenn die Auswertung gerade noch passiert und Friedrich Merz das jetzt schon so ankündigt, dann könnte man ja schon irgendwie böse denkend annehmen, dass die Ergebnisse schon vorher feststanden. Also ich weiß nicht, bin ich da der Einzige, der das so sieht? Also das ist doch vom Zeitstrahl schon irgendwie verdächtig, oder nicht?
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, könnte man sagen. Aber ich glaube, das ist die Geräuschkulisse, die diesen Monitoringbericht von Anfang an ja eigentlich begleitet hat. Weil es ist ja auch relativ schnell entsprechend kommentiert worden, dass der Monitoringbericht eigentlich genau diesem Ziel dient, dass er darauf hinwirken soll. Es gab Kritik an den Studien, die in diesen Energiewende-Monitoring-Bericht einfließen. Gleichzeitig aber muss man auch einfach mal sagen, jetzt warten wir doch mal ab, was der Monitoring-Bericht bringt, was die Autoren dort tatsächlich eben errechnet haben. Und dann wird es wahrscheinlich ohnehin unterschiedliche Interpretationen geben. Aber das ist natürlich gerade in Unionskreisen eine gewisse Vorfestlegung zu geben scheint. Ich formuliere es mal noch zurückhaltender. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Gleichzeitig aber auch, die Regierung besteht ja eben nicht nur aus der Union, sondern auch aus der SPD. Dort gibt es noch einen Klimaschutzminister, der sich auch mehrfach schon zu Wort gemeldet hat und auch gesagt hat, also ein Ausbremsen des erneuerbaren Ausbaus wird es mit uns nicht geben. Ja, werden wir mal sehen, ob das dann der nächste Streitpunkt zwischen Union und der SPD ist.
Ja, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Noch ein Punkt, der mir dann auch so ein bisschen gerade noch eingefallen ist, während wir gesprochen haben. Die fehlende Elektrifizierung hängt natürlich auch mit verschiedenen Dingen zusammen. E-Mobilität ist ein Thema, Gebäude ist ein Thema. Aber jetzt war diese Woche die IAA. Da ging es ja auch darum, wie geht es mit der Mobilität in Deutschland weiter. Und da gab es ja so einen Schulterschluss im Grunde, ja, Verbrenner aus, ja, nein. Also erstmal, was ist überhaupt Verbrenner aus? Darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber das Ziel 2035, keine Neuzulassungen mehr mit CO2-schädigenden Antriebsarten, das steht soweit. Wir haben ja zugehört bei den IAA-Reden, auch von Friedrich Merz. Und Carsten, wie war da dein Eindruck? Wird daran gerüttelt?
Ja, das möchte Merz gerne. Vielleicht nochmal zurück ganz kurz zu der Rede vor den Konzernbetriebsräten der Energieunternehmen, denn da waren schon noch ein paar andere wichtige Punkte dabei. Unter anderem hat Merz signalisiert, dass die Beihilfegenehmigung der EU-Kommission für die Kraftwerksstrategie auf dem Weg ist. Und er hat eben auch einen Punkt angesprochen, der ebenfalls in den letzten Wochen sehr umstritten war oder immer wieder für Diskussionen gesorgt hat. Das ist das Thema der Klimaziele. An denen will er festhalten, hat er explizit gesagt, sowohl an den nationalen als auch an den europäischen und internationalen. Manche Kollegen haben geschrieben, er hat da ein Machtwort gesprochen. Denn in der Tat, das ist insofern bemerkenswert, als dass die Union eben jüngst immer wieder oder einige aus der Union dort ein Stück weit dran gerüttelt haben. Und das hängt eben eng zusammen auch mit der Diskussion ums EU-Verbrenner aus, was du gerade angesprochen hast. Da haben wir ja jetzt wirklich im Zusammenhang mit der IAA Vorstöße gehabt, von Söder natürlich, der zur Eröffnung der Automesse in München quasi gefordert hat, dass das EU-Verbrenner aus gekippt werden müsse aus der Branche. Klar, den deutschen Autoherstellern geht es schlecht und sie fordern nun teilweise, nicht alle, eben von diesen Plänen abzurücken und trommeln entsprechend. Und Merz hat sich vorsichtig geäußert, aber schon zu erkennen gegeben, dass er Sympathien für Änderungen am geplanten Verbrennerverbot hegt. Er hat gesagt, wir halten am Umstieg auf E-Mobilität grundsätzlich natürlich fest, aber wir brauchen mehr Flexibilität in der Regulierung. Das ist so eine Formulierung, ja, typische Politikerformulierung, kann man sagen.
Absolut. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können uns ja nicht sehen, aber diese Formulierung hat sowohl Ron als auch mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert, weil ich glaube tatsächlich, es wurde ja doch erkennbar Druck aufgebaut im Vorfeld der IAA. Und ich glaube auch die Rede von Friedrich Merz, da hatten einige, glaube ich, eine große Erwartung. Und die hat er dann eigentlich dann doch nicht so ganz erfüllt, weil er hätte ja auch klipp und klar sagen können, wir werden uns in Deutschland dafür einsetzen, dass das Verbrenner ausgekippt wird. Er hat aber, ja, er hat eben eine Umschreibung genutzt. Er hat es anders ausgedrückt, er hat es wahrscheinlich sanfter ausgedrückt, sodass er alle Seiten eigentlich damit anspricht und sich vor allem auch alles offen lässt, weil er sagt, wir brauchen Flexibilität in der Regulierung. Ja, das heißt natürlich vieles und alles, aber eben erstmal im ersten Schritt nichts Konkretes. Also er hätte natürlich als Kanzler bei der IAA auch anders auftreten können. Markus Söder hat es vorher getan. Der ist jetzt vielleicht auch nicht bekannt für den sanften Weg der Kommunikation. Aber auch der VDA hat ja dann doch in Funktion von Hildegard Müller doch auch sehr deutlich gemacht, dass man da eine Erwartung an die deutsche Bundesregierung hat beim Thema Verbrenner aus. Aber gut, Friedrich Merz, da kommen wir wieder an den gleichen Punkt, regiert eben nicht alleine, er hat einen Koalitionspartner und auch da gehen die Positionen wieder auseinander, weil aus der SPD gibt es momentan keine große Zustimmung, das Verbrenner auszukippen. Also das bleibt auf jeden Fall ein heißes Thema und ja, man kann sich natürlich auch die Frage stellen, welchen Gefallen tut sich die deutsche Automobilindustrie eigentlich mit dieser Positionierung? Carsten, du hast es gerade gesagt, der VDA, der VW-Konzern geht den Weg nicht ganz so mit, wie es eben die Verlautbarung aus Stuttgart, aus München beziehungsweise Ingolstadt vielleicht dann eher auch erwarten lassen. Also so ganz einheitlich ist die deutsche Automobilindustrie zwar nicht, aber Mercedes-Benz, auch wahrscheinlich Porsche, BMW, jedenfalls auch Audi, die sind da schon sehr deutlich, dass sie sagen, wir wollen auch in Zukunft noch auf den Verbrenner setzen. Und VDA-Chefin Müller hat das bei der IAA ja auch begründet.
Ja, das Ganze, das ist jetzt natürlich auch im Hinblick auf einen wichtigen Termin heute in Brüssel lanciert worden. Dort haben wir einen Autogipfel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und da darf man auch tatsächlich gespannt sein, was dabei rauskommt. die hat sich auch schon so ein bisschen committed bei ihrer Rede zur Lage der Union vor dem EU-Parlament. Hat sie bekräftigt, dass die Zukunft der Automobilindustrie elektrisch sei. Sie will aber die CO2-Flottenziele für Pkw 2035 überprüfen lassen. Das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Entgegenkommen und vielleicht auch im Hinblick auf alternative Technologien wie Wasserstoff-E-Fuels, dass es so in die Richtung geht. Aber am Verbrenner aus will die EU-Kommission wohl festhalten. Jedenfalls geht das aus einem Strategiepapier für die Gespräche hervor, was gelegt wurde. Also da muss man schauen, in welche Richtung das geht. Der Druck aus Teilen der Autoindustrie ist sehr hoch. Aber du hast es gerade schon gesagt, das ist nicht vollständig so. Olivia Blume von VW hat sich klar für Elektromobilität positioniert. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob die Branche sich hier einen Gefallen tut, wenn sie oder die Politik der Branche einen Gefallen tut, wenn sie den Transformationsdruck rausnimmt. Also die deutsche Autoindustrie könnte damit nur noch weiter ins Hintertreffen geraten. Es gibt auch sowas wie positive Kipppunkte. Es gibt nicht nur im Klimasystem negative Kipppunkte, es gibt auch bei Technologien positive Kipppunkte. Das ist ein Klassiker aus der Innovationsforschung. Bei 10-20% Marktanteil wird eine Ausbreitung unaufhaltsam. Und das ist absehbar bei der Elektromobilität. Wenn wir mal nach Norwegen schauen, das ist so ein Beispiel, da werden fast keine Verbrenner mehr verkauft. China hat einen Marktanteil Elektroautos inzwischen von 50%. Die fahren uns im wahrsten Sinne des Wortes davon. Auch hierzulande geht's ja voran. Fast jeder fünfte Neuwagen ist inzwischen ein E-Auto. Südostasien sind Länder wie Vietnam und Thailand zu nennen mit hohen Marktanteilen. Und auch das Argument von VDA-Präsidentin Hildegard Müller, dass in Afrika noch lange und viel mit Verbrennern gefahren werden wird, das stimmt auch nur in Teilen. Also zum einen sind es nun mal nicht die neuesten Verbrenner, die dort gefahren werden. Und zum anderen gibt es auch Länder, die wirklich einen komplett anderen Kurs fahren. Äthiopien ist drauf und dran, das Verbrennerzeitalter kurzerhand zu überspringen und direkt in die Elektromobilität zu gehen. Ruanda fördert E-Mobilität sehr aggressiv. Es gibt weitere Beispiele. Also ich halte diesen, ich nenne es mal VDA-CSU-Kurs für fatal. Ich glaube, das schadet uns als Volkswirtschaft.
Da würde ich auch noch mal kurz dir zustimmen wollen. Also ich meine, wir reden ja seit Immobilität nicht erst seit diesem Jahr und wir reden jetzt von der Zielvision 2035 und seit wann reden wir über E-Mobilität? Auch schon seit 10 Jahren. Also seit 20 Jahren verschläft im Grunde die deutsche Automobilindustrie diesen in Anführungsstrichen Trend und ich glaube, es ist Zeit, dass man davon absieht. Also auch immer dieses Wort Technologieoffenheit, das kann man im Grunde gar nicht mehr hören. Also was ist daran, technologieoffen zu sagen, nee, wir wollen aber das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Im Grunde sagt man nur, wir wollen so, wie es ist, behalten. Ja, Wasserstoff, ja, E-Fuels, das sind alles Sachen. Aber gucken wir doch mal ohne Scheuklappen. Also E-Autos sind die Zukunft. Ich glaube, das muss man einfach so sagen.
Ich glaube, Technologieoffenheit, das hat Merz 4-mal gesagt in seiner Rede hier in Berlin. Also es ist schon bemerkenswert.
Ja, also kurzfristig könnte das tatsächlich helfen, wenn die deutsche Automobilindustrie länger an Verbrennern festhalten kann, natürlich die Margen zu retten, die aber sowieso schon eingebrochen sind. Und in der langen Sicht aber ist, glaube ich, da sind wir uns zumindest einig, würde der Schaden sicherlich größer sein, weil die Elektromobilität ist eindeutig auf dem Vormarsch. Und dann schlagen wir doch mal die Brücke zu unserem zweiten Thema, weil um Elektromobilität wirklich im großen Stil in Anwendung bringen zu können, ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn der Strom da ist. Und das war in dieser Woche in Teilen Berlins zumindest erstmal nicht der Fall. Denn die Bundeshauptstadt hat den größten Stromausfall seit Kriegsende erlebt. Nach einem Brandanschlag auf 2 Strommasten im Berliner Südosten waren 50.000 Kundinnen und Kunden bis zu 60 Stunden, also 2,5 Tage komplett ohne Strom. Und auch die Folgen waren wirklich gravierend. Die Notrufsysteme sind ausgefallen. Teilweise ist das Handynetz dann zusammengebrochen. Der ÖPNV hat den Dienst eingestellt. Krankenhäuser mussten Patienten umverlegen. Also ein richtig, richtig ernstzunehmendes Szenario. Und das zeigt, wie wahnsinnig anfällig eigentlich unsere kritische Infrastruktur ist.
Genau, dazu passt, dass diese Woche zwei Gesetze zum Schutz der kritischen Infrastruktur in der Politik eine Rolle gespielt haben. Also zum einen haben wir das Kritis-Dach-Gesetz, was vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Und zum anderen ist die Umsetzung der EU-Richtlinie NIS-2 in erster Lesung im Bundestag behandelt worden. Während es hier bei dem Gesetzentwurf darum geht, die Cybersicherheit zu verbessern, ist es beim Kritis-Dach-Gesetz geht es dann eher um den physischen Schutz. Also bei NIS-2 muss man aber auch sagen, das ist, oder bei beiden Gesetzen hat es auch viel Gesetzesentwürfen hat es viel Kritik gegeben. Bei NIS-2 haben beispielsweise VKU und BDEW in einem gemeinsamen Positionspapier vor einem Bürokratiemonster gewarnt. Konkret stören sich die Branchenvertreter daran, dass die Anforderungen teilweise von der Telekommunikationsbranche 1:1 auf die Energiebranche übertragen wurde. Und da haben wir aber nun mal einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Branchen. Also im Gegensatz zur Telekommunikationsbranche gibt es eben in der Energiewirtschaft tausende Lieferanten mit unterschiedlichsten technischen Komponenten und Bauteilen. Wir haben nur 4 Telekommunikationsnetzbetreiber, aber hunderte Kritisbetreiber in der Energiewirtschaft. Also das ja ist nicht unumstritten, was da jetzt vorgelegt wurde. Und das Kritis-Dach-Gesetz, auch da, ja, während das eine zu kleinteilig kritisiert wird, geht Kritikern, also Kritis, nicht weit genug. Die Grünen, die haben von einer absoluten Schmalspurumsetzung der EU-Vorgaben gesprochen. Also eine entkernte Vorlage war im Bundestag so ein Stichwort. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, wir haben diese Woche gesehen, wie relevant das Thema ist mit dem Brandanschlag in Berlin. Das hat uns vor Augen geführt, wie schnell unsere Infrastruktur zum Ziel von Angriffen werden kann. Und ja, hier in Berlin waren es vermutlich Linksextremisten, aber wir haben ja mit Russland noch eine viel größere Bedrohung. Die Drohnen in Polen haben das jetzt gerade gezeigt. Also das ist ein Thema, das wird uns, denke ich, weiter beschäftigen, gerade auch im Hinblick auf die Sicherheit in der Energiewirtschaft.
Also die Gefährdungslage ist natürlich total groß. Wir haben jetzt auch an dem Berliner Beispiel gesehen, wie einfach es doch ist, dann auch wirklich einen sehr, sehr großen Schaden anzurichten. Es waren jetzt 2 Brandsätze an 2 Strommasten. Ja, das waren jetzt Linksextremisten. Interessanterweise, im Jahr 2019 war der Berliner Südosten auch schon mal von einem längeren Stromausfall betroffen. Damals waren es rund 30.000 Haushalte, die 30 Stunden ohne Strom auskommen mussten. Da hat ein Bagger bei Brückenbauarbeiten einfach ein Kabel durchtrennt und dann hat man auch gesehen, wie schnell es geht. Die Resilienz fehlt an der Stelle. Umso wichtiger ist es ja eigentlich auch, dass dann durch gesetzliche Maßnahmen die Sicherheit da erhöht wird, und umso erstaunlicher ist es auf der anderen Seite, dass das Kritis-Dach-Gesetz ja eine Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Resilienz kritischer Einrichtungen ist, der sogenannten CER-Richtlinie, und die hätte Deutschland schon bis zum Oktober 2024 umsetzen müssen. Also in so einem hochsensiblen Bereich erlauben wir uns dann erstmal mindestens ein Jahr Verzögerung. Es läuft schon ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Ich glaube, das ist sicherlich nicht angebracht. Umso wichtiger ist, dass zumindest jetzt mit der Gesetzgebung dann auch neue Regularien auf den Weg gebracht werden, die eben ja, wie du es gesagt hast, nicht nur IT-Sicherheit betreffen, sondern auch einfach den physischen Schutz von kritischen Infrastrukturen. Da geht es um Themen wie Objektschutz oder Notstromversorgung, auch Ersatzversorgung. Und das zeigt ja auch wieder, dass momentan doch mit selbst kleinen Schäden im Stromnetz ein relativ großer Schaden angerichtet werden kann. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat ja auch eine Resilienzstrategie angekündigt, noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, für dieses Jahr. Da müssen die kritischen Infrastrukturen natürlich auch einfach eine große Rolle spielen. Also das ist ein wahnsinnig wichtiger Bereich. Und du hast es gesagt, es gibt Kritik und eine Kritik, die bezieht sich auch darauf, dass ausgerechnet die Bundesverwaltung zu großen Teilen ausgenommen ist vom Kritisdachgesetz und die Landesverwaltung gar nicht erst mit erfasst werden. Also der Gesetzgeber sieht sich da offensichtlich irgendwie nicht im Zugzwang, sich da auch selber zu schützen, was sicherlich auch nicht wirklich zur Realität zusammenpasst, wenn man immer wieder hört, dass es auch im Bundestag, in den Ministerien auch erfolgreiche Angriffe gibt. Also da ist, glaube ich, deutlich, dass eigentlich das Schutzniveau sehr erhöht werden muss. Ich glaube, gerade im Energiebereich ist das auch verstärkt ein Thema. Wir erinnern uns zurück an die letzte VKU-Jahrestagung oder auch den BDW-Kongress. Da waren jetzt jeweils hochrangige Vertreter der Bundeswehr da, die genau über dieses Thema gesprochen haben, einfach um das Thema in das Bewusstsein der Energiebranche reinzukriegen. Aber wenn man sich die Landschaft auch anguckt, 1500 Stadtwerke, teilweise sehr klein, dass da eine Anfälligkeit da ist, lässt sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht wirklich vermeiden und man muss eigentlich, ja, da eigentlich vor allem hoffen, dass es weiterhin gut geht. Gut, ihr zwei, ich glaube, dann sind wir tatsächlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Carsten und ich, wir sind so langsam wieder drin und sind womöglich auch nächste Woche wieder dabei. Vielen lieben Dank, Ron, dass du mit dabei warst. Danke fürs Zuhören. Wie jede Woche, klar, das war nur eine Auswahl von Themen, mit der wir uns in dieser Woche beschäftigt haben. Mehr gibt's nachzulesen auf unseren Landesportalen energet-messenger.de oder .at oder auch .ch für die Schweiz. Also da gerne mal reingucken und ansonsten hören wir uns gerne wieder hier in der kommenden Woche. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.